Rainer ist heute besonders gut in Form. Eine Freude. Also heute lautet die Überschrift: Werden wie David oder das Elend, die Sehnsucht vielmehr der Elenden. Das ist heute Römisch 1, wenn es gut geht, wenn nichts dazwischen kommt, werden wir in 4 Wochen, werden wir David Römisch 2 hören. Die Predigtreihe Gebet wird also heute fortgesetzt. Zunächst mit einer Frage: Wer möchte denn sein wie David? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, immerhin fast ein Dutzend. Ja. David war ja ein Beter, wie er im Buche steht, ne? Im Heiligen Buche. Millionen und Abermillionen von Gläubigen haben im Laufe der Jahrtausende seine Psalmen gebetet. Auch heute wieder haben es getan. Auch Jesus, das lebendige Wort Gottes, hat diese Psalmen Davids gebetet bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz. David war, wie uns die Bibel im Alten und im Neuen Testament sagt, ein Mann nach Gottes Herzen. 1. Samuel 13, Apostelgeschichte 13. Da wird das jedes Mal so gesagt. Jetzt haben sich vorhin nicht alle gemeldet, aber ich denke, dass doch alle, die hier sind, auch das sein wollen oder werden wollen, Männer und Frauen nach Gottes Herzen. Ja, das treibt uns ja hierher. Und vielleicht hilft uns dieser 25. Psalm, den eben Ulla vorgelesen hat, verhilft er uns zu einem tieferen Einblick, wie solch ein Mensch verfasst ist, der nach dem Herzen Gottes leben will. Und vielleicht hat dieser tiefere Einblick Folgen für unser Leben. Die Ulla betet ja immer wieder, und wenn wir nach Hause gehen, dann gibt, dass es weiterläuft, was wir gehört haben. Also es sollte Folgen haben, wenn wir den Psalm 25 richtig aufnehmen. Vielleicht werden wir dann nämlich echter und ehrlicher wie David. Zunächst vor Gott und dann auch vor uns, voreinander, vor Menschen. Wir gehen heute mit dem David nur wenige Schritte. Dieser Psalm würde 3 Stunden zum Auspredigen mindestens beanspruchen. Aber wir gehen nur wenige Schritte mit David. Danach gehen wir mit dem weiter, hoffentlich wir alle, der also auf Erden war, als Sohn Davids angerufen wurde, mit dem ewigen Sohn Gottes. Sehen wir uns zunächst mal die Ausgangslage an, die zu diesem Psalm 25 führte. David ist von Feinden umringt. Die sind schon am Frohlocken und am Triumphieren und er fürchtet zu scheitern. Er fürchtet, beschämt zu werden, zu Schanden zu werden. Wir haben es eben wieder gesungen, dieses alte, schöne Wort zu Schanden. Und er erkennt wieder einmal, wie verkorkst er selber ist. Kennen wir das? Dann sind wir schon ein bisschen dem David ähnlicher geworden. Wenn wir wissen, wie verkorkst ich bin. Also wenn ihr wisst, wie verkorkst ich bin, dann seid ihr schon David etwas ähnlicher geworden. Er spricht nämlich von seinen Sünden und Übertretungen wiederholt. Er bittet Gott, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Vers 11. Für David ist das kein Ausreißer. Keine peinliche Entgleisung in einem ansonsten tugendhaften Leben, wie es in evangelischen freien Gemeinden üblich ist, ne? Sondern das Eingeständnis seiner Schuld und seine Bitten um Vergebung durchziehen seine Psalmen wie einen roten Faden. Typisch dafür Psalm 38, ein Satz nur daraus: Meine Sünden gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden, meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Wenn wir so oder so ähnlich ehrlich werden wie Gott, vor Gott, wenn wir nicht länger unsere Fassaden polieren, sondern den Unrat, der dahinter steckt, herausholen, dann werden wir David noch ein bisschen ähnlicher. Denn das ist das Kennzeichen aller Frauen und Männer Gottes. Sie schminken sich ab. Und damit meine ich nicht Lippenstift und Wangenrouge, sondern die übliche religiöse Schminke, die wir alle auftragen. Nach außen beherrscht, lächelnd, nach innen voller Bitterkeit, voller Neid vielleicht, vielleicht sogar Wut, Vorwürfe. Paulus war auch so ein erfolgreicher Schminker, ein erfolgreicher Pharisäer und er hat sich auch abgeschminkt. Vor der Begegnung mit dem allmächtigen Gott, vor Damaskus, da hat er sich seiner gerühmt. Man kann das nachlesen im Philipperbrief zum Beispiel im 3. Kapitel, da hielt er sich nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, für untadelig. Diese Selbsttäuschung kennt jeder von uns ein bisschen. Nach seinem persönlichen Umsturz vor Damaskus bezeichnet er sich als den größten Sünder. 1. Timotheus 1,15. Nicht ich war ein großer Sünder, sondern ich bin ein großer Sünder, schreibt er an Timotheus. In der neuen Genfer Übersetzung lautet das, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht, sagt der bekehrte Paulus. Wenn wir das auch von uns zu sagen wagen, nicht so allgemein dahin, so, ja, wir sind alle Sünder, sondern von der ureigenen Bosheit erschüttert, dann kommen wir auch wie David und Paulus dem Herzen Gottes näher. Interessant, ne? Dann erleben wir tatsächlich immer wieder und immer öfter, worüber sich David so staunend gefreut hat. Wir haben es eben gehört, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Ich sage jetzt hinzufügend, nur Sündern. So gut und gerecht ist Gott, dass er nur Sündern den Weg weist. Und das müssen wir jetzt mal so richtig auf uns wirken lassen. Die Gerechtigkeit Gottes besteht also darin, dass er sich den Ungerechten besonders liebevoll zuneigt und ihnen auch noch gütig zeigt, wo es lang geht, weiß ich den Weg auch nicht. Gott weist ihn uns, wenn wir unsere Sündhaftigkeit vor ihm bekennen. Da frage ich mich, wofür strampeln wir uns hier noch ab? Sind nicht immer wieder etliche von uns überzeugt, dass sie für den Herrn ihr Bestes geben? Und nun müssen sie erleben, oder müssen wir alle erleben, dass nicht unser Abstrampeln, sondern das Bekennen unserer Sünde ausreicht, dass der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes sagt, so bist du mir willkommen. So bist du mir willkommen in dieser Echtheit. Da könnte man schäumen. Und das haben die Pharisäer übrigens getan. Zur Zeit Jesu haben sie geschäumt und gefragt, als dem Zachäus Heil widerfuhr, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Sie murrten. Und sie murrten wieder, als er den Zöllner Levi zu seinem Jüngerberuf berief und dann noch mit seinen zweifelhaften Kollegen fröhlich tafelte. Bei einem Sünder, mit lauter Sündern hat er sich umgeben. Die scheinbar perfekten Frommen waren fassungslos und fragten die Jünger, warum esst und trinkt ihr denn mit Sündern? Und dann kennt ihr die klassische Antwort von Jesus, das ist ein Schlüsselwort, Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Die Kranken, das ist das Schlüsselwort für mich, für mein Leben seit vielen Jahren. Und dann sagt er weiter, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Nicht die Gerechten. Wer immer sich für einen Gerechten hält, du wirst nicht von Gott gerufen. Wenn du ein Kranker und Sünder bist, wenn Gott sagt, dass er zu den Kranken kommt, dann kommt er nur zu den Kranken. Und wenn er sagt, dass er die Sünder ruft, dann nur die Sünder. Und alle, die von dieser Krankheit zum Tod gezeichnet sind, die sind Gott, die liegen Gott am Herzen, wenn sie diese Zeichnung und diese Not ihm auch mitteilen, wie David es getan hat. Also wenn Gott durch den Mund Davids ausrichten lässt, dass seine Gnade und Gerechtigkeit sich präzise darin beweist, dass er Sündern den Weg weist, dann hat er keine, wie Luther sagte, keine gemalten Sünder vor Augen, sondern die echten, die wahrhaftigen, die bis ins Tiefste ruinierten Sünder, die sucht Gott. Und jeden Sünder, jedem Sünder weist er den Weg, der seine Heillosigkeit vor ihm auch zugibt. Ich zitiere mal Luther jetzt vollständiger in diesem Galaterbrief-Kommentar, hat er gesagt, die menschliche Vernunft wollte Gott lieber einen erträumten und gemalten Sünder bringen und zuführen. Einen gesunden möchte sie, die Vernunft, zu Gott bringen, nicht einen, der den Arzt braucht. Wir werden also umso bereitwilliger in Davids Fußstapfen treten und, wie er ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen werden, also ohne Beschönigung unsere tatsächlich erbarmungswürdigen Zustände beim Namen nennen, wenn wir Gottes Gerechtigkeit richtig begreifen. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit nicht als die, was durchaus notwendig ist, beim Landgericht praktizierte Gerechtigkeit gleichsetzen. Dort ist es völlig okay, dass ein Unschuldiger freigesprochen wird und ein Schuldiger entsprechend dem Strafgesetzbuch seine Strafe erhält. Aber Gottes Gerechtigkeit ist ja eine ganz andere Qualität. Sie ist heilschaffende Treue. Sie ist aktive Retterliebe, und zwar ständig im Einsatz. Gerechtigkeit Gottes ist kein ruhendes Ereignis, sondern ein hochtätiges Ereignis. Und doch können wir dieses Ereignis, auch wenn wir es nicht mit unseren bloßen Augen sehen, können wir es doch sehen mit den Augen unseres Herzens, dort am Kreuz. Das ist Gottes aktive Gerechtigkeit. Dort hängt sie. Zu deinem und zu meinem Glück gibt sich Gott nicht mit unserer Scheingerechtigkeit zufrieden. Er gibt sich nicht zufrieden mit Verdiensten, die keine sind. Das hätten wir ja gerne, die von Natur aus alle so schön mit Leistungen brillieren möchten. Hat ja zeitweilig seinen Sinn in der Schule und am Arbeitsplatz, nicht vor Gott. Gott zieht uns diesen Zahn, früher oder später. Jedem Gläubigen zieht er entweder bei Paulus sofort nach Damaskus oder uns im Laufe der Jahre, wenn wir Pech haben, im Laufe der Jahrzehnte, wenn wir besonders viel Pech haben, auf dem Sterbelager, spätestens dort zieht er uns den Zahn, dass wir um unsere Leistungen, um unsere Verdienste willen von ihm geliebt sind. Den Zahn zieht er, jedem. Nur diese Leute kommen in den Himmel, die all ihr eigenes Verdienstdenken aufgegeben haben. Nur. Seien wir gnädig, Gott hat einen langen Atem mit jedem von uns und er bringt uns so in die Wahrheit, dass wir das endlich bleiben lassen. Dass wir endlich das Vertrauen in unsere eigene Frömmigkeit und in unser eigenes Können Er zerbricht es uns, ich muss es so sagen. Er zerbricht aus Gnade das Vertrauen in mein eigenes Können, soweit es mein Verhältnis zu Gott angeht. Und dann, wenn er das zerbricht und währenddessen und endlich ganz und gar, dann setzt er Zug um Zug in unserer Schwachheit seine Gerechtigkeit durch. So lange, bis wir endlich ganz und gar von dem Erlöser abhängig sind. Das ist der vollkommene Sieg der Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben, unsere völlige Abhängigkeit von unserem Erlöser. Und das tut manchmal weh. Ich glaube, ich denke, etliche von uns können sagen, manchmal irritiert es mich, manchmal tut es sau weh, es ist unangenehm, es ist einfach, wenn das Alte meines Lebens brüchig wird, da meint man manchmal, man würde untergehen. Ja. Tut man aber nicht. Je mehr von diesem alten Leben und von diesem alten Sein wegbricht, also meine alte Selbstgerechtigkeit, meine alte Lieblosigkeit, meine alte Rechthaberei, je mehr davon wegbricht, umso unaufhaltsamer durchdringt doch seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Freude mein Leben. Und in dieser wachsenden, innigen Gemeinschaft mit dem geduldigen und gnädigen Gott, da entsteht nicht nur eine neue Lebensqualität, sondern da wächst das neue Leben Christi heraus. Inmitten meiner zerbröselnden alten Natur. Der Paulus hat das mit diesen wenigen Worten konkretisiert. Ihr kennt das auch, Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, mein altes Wesen ist da abgetan. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Leben unter der Gnade. Christus in uns und wir in Christus. In uns selbst bleiben wir die Alten. In uns selbst bleiben wir die Alten. Die Unverbesserlichen, die Unreparierbaren, da ändert sich kein Jota. Ich habe mir einen Satz von Roy Heschen, einige kennen ihn vielleicht, ein alter Evangelist, der lebt, glaube ich, gar nicht mehr. Brigitte, du hast mir mal ein Buch von ihm geschenkt, lebt er noch, Roy Heschen? Jedenfalls von ihm stammt dieser Satz, den ich mir in die Bibel geschrieben habe, um das nicht zu verdrängen. Er schreibt, niemals sind wir vor Gott gerechter als dann, wenn wir unsere Sünde erkennen und ihm bekennen. Wie viele vergebliche Verrenkungen würden wir uns ersparen, wie viele unnütze Selbstverbesserungsbemühungen, wenn wir diesen entscheidenden Unterschied gelten lassen. In Christus haben wir alles, das vorbehaltlose Ja Gottes zu uns, das herzliche Umarmen Gottes, in Christus alles. In uns jedoch, also in meinem natürlichen Wesen, bin ich Sünder durch und durch. In mir bin ich irrend, in mir bin ich verführbar, elend und arm. Und diese Gleichzeitigkeit der beiden Naturen, hier die neue Natur in Christus, dort die alte in meinem Fleisch, die macht uns schwer zu schaffen, solange wir noch in diesem, wie Paulus sagt, todverfallenen Leib leben bis zum Ende. Deswegen schreien Paulus und David dasselbe hinaus. In Römer 7 sagt Paulus, ich elender Mensch, und 1000 Jahre vorher sagt David, wir haben es eben gehört, er, der gerechte Gott, leitet die Elenden recht und er lehrt die Elenden seinen Weg. Ja? Hochinteressant, wie Paulus und David quasi unisono tönen. Und für mich ist das eine ungeheure Ermutigung. dass ich auch dann, wenn David und Paulus und viele und alle Männer Gottes und Frauen Gottes das aussprechen, dass ich dann auch mein Elend vor Gott zugeben kann. Vor ihm zugeben, dass ich zu blind bin, um selbst den rechten Weg zu sehen auch nur, geschweige denn zu gehen. Ich kann vor ihm zugeben, dass ich zu hartherzig bin, um aus eigenem Vermögen ein Leben in Barmherzigkeit zu führen. Ich kann zugeben, dass ich zu egozentriert bin, um meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Anna, kann ich dich lieben wie mich selbst? Wenn Jesus uns verbindet, ja, habe ich in mir, ich bin auch zu unweise, um etwa orientierungslosen Mitmenschen zur rechten Zeit das Wort Gottes weiterzugeben. Ich brauche die Herrschaft des Heiligen Geistes. Und es ist Evangelium pur, wenn ich diese doppelte Botschaft von David höre. Erstens, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Und zweitens, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Ich muss mich meines Elends nicht schämen, sondern erwartungsvoll damit zu Jesus kommen. Diese doppelte Botschaft, dieses Evangelium aus dem Psalm 25 ist eine Ermächtigung zum ehrlichen Leben und zu einem Leben in der Hingabe. Also wir können dann so beten, hier bin ich, Herr Jesus, ganz der Deine, verfüge über mich nach Deinem Willen, gestalte mich, wie Du willst, führe mich und regiere mich, denn ohne Dich kann ich nichts tun. Ohne dich kann ich nichts tun. Jeder von uns kennt diesen Satz aus Johannes 15 und jeder von uns lebt über weite Strecken seines Lebens, als ob dieser Satz nicht dastünde. Aber die Wahrheit ist, dass du ohne dich kann ich nichts Wesentliches tun, nichts von Ewigkeitswert. David, dieser Mann nach Gottes Herzens, ist sich dieses Elendes, seines persönlichen Elends, so bewusst gewesen, dass er in diesem einen Gebet, in diesem Psalm 25, es ein zweites und ein drittes Mal bekennt. Er fleht zu Gott, wende dich zu mir, das ist im Vers 16, und sei mir gnädig. Nun kommt es schon wieder, denn ich bin einsam und elend. Dann Vers 17, der Ruf aus der Tiefe, die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Und der Vers nächste, der 18, eine umfassende Bankrotterklärung von David, sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Also David beschönigt nichts. Er ist am Ende. Er ist am Ende. Die Feinde sind zu mächtig und seine Sünden sind noch mächtiger. Was immer David an eigenen Möglichkeiten, an eigenen Kräften, an eigenen Talenten aufzuweisen hat, er weiß, dass sie ihm nichts nützen. Nicht wirklich. Dass er seine Seele nicht selbst hüten kann, das hat er erkannt. Dass er sein Leben nicht selbst steuern kann. Und wieder einmal trifft ihn diese Erkenntnis mit voller Wucht. Und wieder einmal lässt er all sein Selbstvertrauen fahren. Und er setzt sein Vertrauen wieder einmal allein auf den einzig Vertrauenswürdigen. Allein. Auf den Hüter Israels und auf seinen ganz persönlichen guten Hirten. Und zu ihm schreit er: Bewahre meine Seele und errette mich, Vers 20, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Nun sind wir fast am Schluss angekommen, aber das Happy End, über das wir jetzt noch reden werden, steht am Anfang des Psalms. Es hängt an diesem Wörtchen zu Schanden. Dreimal kommt das in den ersten Versen vor. Am Ende also und dann nochmal dreimal am Anfang. Vers 2, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich, ruft David zu seinem Gott und zu unserem Gott. Und er benennt auch den tiefsten Grund für das beschämt und zu Schanden werden. Zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Was für ein Vers ist das? Vers 3. Wer immer die Gnade und die Geduld und die umfassende Allmacht Gottes verachtet und lieber auf sein eigenes Wollen und Können setzt, er gerät unweigerlich in einen Strudel des Unheils. Er wird zu Schanden. Das heilsame Evangelium aber lautet, und so steht es im Satz davor, keiner wird zu Schanden, so haben wir es auch gesungen, der auf dich, den allmächtigen Gott, harrt. Hören wir das, diese Garantieerklärung Gottes aus dem Munde Davids? Keiner, noch nie in der Heilsgeschichte, noch nie endete ein Mensch, der auf Gott vertraut, in Beschämung und Verzweiflung. Noch nie. Es gibt für jeden das Happy End. Keiner ging unter, der je auf den Treuen und Barmherzigen harrte und zu ihm geschrien hat. Man kann unterschiedlich laut schreien, aber das Schreien zu Gott ist für mich persönlich ein unglaubliches Glücksereignis. Auch wenn wir es nicht immer gewohnt sind, das Harren auf Gott hat, wie etliche Psalmen von David zeigen, immer wieder mit Schreien zu tun. Es ist kein lethargisches, passives Dahinhocken und Warten. Es ist auch kein Dauerseufzen, sondern es ist ein hochaktives Gebetsleben. Das ist Harren auf Gott. Beispielhaft steht dafür der Psalm 40. Ich sage nur mal den ersten Satz. Da berichtet David: Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm. Merkt ihr, er schreit, indem er harrt. Da geht eins ins andere über. Das Harren ins Schreien, das Zuneigen Gottes in machtvolles Rettungshandeln Gottes. Und wir wissen alle, dass dieses Wechselspiel von Schreien oder von Bitten und dem helfenden Eingreifen Gottes oft lange dauern kann. Ne? Manchmal länger oder fast immer länger, als uns lieb ist. Obwohl auch da wieder dieses Harren einen durchaus, ich sage es mal, geistlich-therapeutischen Grund hat. Deshalb heißt es ja auch, in der Bibel, Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann steht da auch in Hebräer 10, Geduld aber habt ihr nötig. Geduld ist das Einzige, was man nicht hat und dennoch verlieren kann. Und doch gibt es da noch etwas Wichtigeres als Geduld und Schreien oder es gibt was Schöneres als Harren und Hoffen. Das ist nämlich das wirklich die Krönung des Ganzen, nicht nur für David, sondern für uns alle. Es ist, was ist schöner als Hoffen und Harren und Schreien und Bitten und Empfangen? Es ist die Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht des Elenden. Und sie bewegt den David offenbar so sehr, dass er es gleich am Anfang, bevor die Hilfeschreie kommen, kommt er mit einer Liebeserklärung, mit einer Sehnsuchtserklärung. Schaut mal, wie das loslegt. Nach dir, Herr, verlangt mich. Nach dir verlangt mich. Nach dir verlangt mich. Ich hoffe auf dich. Nach dir, Herr, verlangt mich. Der Mann nach dem Herzen Gottes sehnt sich nach Herzensgemeinschaft mit Gott. Und diese Sehnsucht drückt er in seinen Psalmen immer wieder aus. In Psalm 16 sagt er, mein ganzes Glück bist du allein. Luther übersetzt, ich weiß von keinem Gut außer dir. Klingt auch gut, aber es geht tiefer eigentlich. Mein ganzes Glück bist du allein. Oder im Psalm 18, ich liebe den Herrn. So fängt er an. Bei Luther heißt es, herzlich lieb habe ich dich, Herr. Aber es heißt im Original, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Ich liebe dich. Und dann Psalm 63 als letztes Beispiel. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Das sind so die Liebeserklärungen des David, die Sehnsuchtserklärungen. Und interessant, es gibt eine jüdische Dichterin, Nelly Sachs, ich glaube, die hat sogar den Literaturnobelpreis bekommen. Jedenfalls, sie schrieb den schönen Satz, der Anfang von allem ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach wahrem Leben, die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht nach Angenommensein, die Sehnsucht nach Einssein in der Zweisamkeit. Der Anfang von allem ist die Sehnsucht. Und der Schöpfer selbst hat uns diese Sehnsucht mit seinem Odem, mit seinem lebensschaffenden Atem eingehaucht. Damals im Paradies. So begann nämlich die größte Liebesgeschichte aller Zeiten mit der belebenden Zuneigung des Schöpfers zu seinem Geschöpf. Mit dem Überströmen seines Lebens und seiner Lebensfreude in sein Ebenbild hinein. Ein beseligendes Ereignis. Seele und Leben, lebendiges Wesen und Seele, das sind in der Bibel ein Wort, Nefesh. Über 700 Mal kann man das allein im Alten Testament lesen, Nefesh, Seele oder lebendiges Wesen. Und das hat auch die Bedeutung von Kehle oder Schlund. Ja? Das hat Gott so gewollt, dass die zu seinem Bild Geschaffenen, du und ich, ihr Leben, ihre Seele, ihren Schlund nach ihm aufsperren wie junge Spatzen nach dem Futter. Das ist unsere Lebensbestimmung. Davids Sehnsucht war also, und auch meine, deine, ein Echo auf die Freude Gottes an uns und die Sehnsucht Gottes nach uns. Deshalb ging Gott uns nach bis in die tiefste Dunkelheit. Deshalb die Erniedrigung Jesu bis zum Tod am Kreuz, damit Gott seine Sehnsucht in der Gemeinschaft mit uns und wir unsere Sehnsucht in der Gemeinschaft mit ihm stillen können. Das nennt man Liebe. Liebe ist unbedingter Wille zur Gemeinschaft, koste es, was es wolle. Gott hat alles getan, damit er diese Gemeinschaft mit dir und mit mir, mit uns herstellen kann. Und Liebe entfaltet sich immer nur in der Hingabe. Und weil Jesus sich für uns hingegeben hat, hat er uns zu der Freiheit befreit, in der wir uns ihm hingeben können. Merkt ihr, welchen Raum da Gott für uns geöffnet hat? Einen Raum, in der Liebe wachsen kann, auch untereinander. Und wir werden alle früher oder später mit Gewissheit sagen können, allein in dieser Hingabe wird meine existenzielle Sehnsucht gestillt. In der Hingabe zu Gott, meinem Schöpfer und Erlöser, auch in der Hingabe wie von selbst dann an meinen Nächsten, an meinen Bruder, an meine Schwester, so unangenehm wir uns manchmal sein können wegen unserer Verschiedenheit. Gott schafft auch da die Chance zur Hingabe. Das heißt auch, dass wir in den Armen des Vaters zur Ruhe kommen. Und das heißt immer wieder in der Liebesgemeinschaft mit Jesus. Das sind die Arme, mit der uns der Vater umfängt. Und der David genießt diese Liebesgemeinschaft mit Jesus heute in vollen Zügen. Als er noch kämpfen musste, hat er uns einen Tipp mit auf den Weg gegeben. Und wohl dem, der ihn jeden Tag beherzigt. Er steht wiederum in einem Psalm von David natürlich, Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Amen. Sollen wir noch eine kleine Gebetsgemeinschaft machen?